Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Spiegel-Bestseller unter den Podcasts. Heute mit dem nächsten Kapitel vom Klartext-Chef des Fußballs höchstpersönlich. Die ehrlichste Stimme im Sportbusiness. Hier ist sie, hier ist Sky-Experte und Buchautor Didi Hamann.
Du musst halt mit Kritik, musst du lernen umzugehen. Das wird dir nicht immer schmecken, aber Kritik ist ja irgendwo was Positives, weil wenn ich einen Spieler kritisiere für etwas, dann implementiert das, dass er es besser kann.
Wie schafft man das vom Mindset? Wie geht man bitte mit einem gebrochenen Fuß zum Elfmeterpunkt in einem Champions League-Finale und haut das Ding rein?
Der Schmerz war zu verkraften und ich war damals der älteste Spieler, da hast du einen Elfmeter zu schießen. Den Antrieb hatte ich immer, das Selbstvertrauen hatte ich immer. Und deswegen ja, habe ich überall, wo ich war, eigentlich immer gespielt. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Man hat dafür die Gerechtigkeit gekämpft. Und als ich im Auto war, habe ich mir gedacht, ich muss alles in meiner Macht Stehende tun, um die Leute hier nicht zu enttäuschen.
The Didi Man Teil 2. Wer die erste Folge gestern verpasst hat, unbedingt einschalten. Da hat uns Didi Hamann mitgenommen in seine Welt. Von Uli Hoeneß bis Julian Nagelsmann. 45 ungeschminkte Wahrheiten, wie er es in seinem neuen Buch nennt. Der Titel, der Spielverderber. Jetzt geht es weiter damit, hier in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast auf YouTube. Und damit es bei dir und deiner Karriere weitergeht, schalten wir bei Tomorrow einen Gang hoch und helfen dir jetzt speziell auf LinkedIn. Das wichtigste Karrierenetzwerk der Welt. Viele haben uns getextet, dass sie damit Probleme haben. Und genau da wollen wir helfen. Deshalb haben wir ein spezielles Team aufgestellt. Das Tomorrow LinkedIn Team. Klar, wir haben das Netzwerk. Wir haben die Profis und ab jetzt Tomorrow Voices. Wer sein Profil, seine Positionierung oder seine Präsenz auf LinkedIn schärfen will, DM an Tomorrow und los geht's. Tomorrow Podcast, Tomorrow Spiegel Bestseller mit dem Code zum Erfolg und jetzt Tomorrow Voices. Also, wenn du Lust hast, komm ins Team Tomorrow. Bevor der Podcast startet, das erste Learning. Manche Dinge, nein, die lernst du nicht in der Schule, nicht in der Uni und ganz sicher auch nicht mit KI. Die wichtigsten Lektionen kommen, na klar, vom Leben selbst. Draußen, auf der Straße. Genau dort fühlt sich Cupra zu Hause. Eine Marke für alle, die ihren eigenen Weg gehen. Die nicht warten, bis ihnen jemand sagt, wie Erfolg funktioniert, sondern es selbst herausfinden und auch selbst herausfinden wollen. Der neue Cupra Raval ist genau dafür gemacht. Ein voll elektrisches Urban Car, nicht angepasst, sondern geprägt von Haltung. Für Menschen, die Stadt nicht nur fahren, sondern erleben. Und das passt perfekt zu Tomorrow. Denn hier geht es um Klarheit statt Konvention. Um Mut statt Mitlaufen. Um Menschen, die gelernt haben, Wachstum entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Erfahrung. Durch Erfahrung, die du machst. Wenn du mehr wissen willst, schau dir den Cupra Raval an. Jetzt auf cupra.de. Und jetzt viel Spaß mit Tomorrow und all den Rebellen, die ihren eigenen Weg gehen. Didi, lass uns im zweiten Teil von Tomorrow mal über deine Karriere sprechen. Ich war gerade bei der OMR in Hamburg und da war Tom Brady, die Legende, on stage. Und er hat einen Satz gesagt, da musste ich schon an unseren Podcast heute denken. Er hat einen Satz gesagt, fight your inner bitch. Wenn du wirklich
auf dem höchsten Level performen willst, gibt es immer Momente, wo es gegen dich läuft, wo alles nicht funktioniert. Und da entscheidet sich, ob du ein großer Spieler, ein großer Sportler bist oder eben nicht. Und da muss ich natürlich an deine Karriere denken, an deine aktive Karriere und ganz besonders an ein Spiel im Jahr 2005, Champions League Finale. Du warst bei Liverpool, du warst auf der Ersatzbank zur Halbzeit, es stand 0-3. Und dann wirst du eingewechselt, ihr dreht das Spiel auf 3-3 und du haust einen Elfmeter rein mit gebrochenem Fuß. Sind das diese Momente, die auch deine Karriere geprägt haben?
Ja, mit Sicherheit. Also es gibt für mich jetzt immer zwei Turniere gegeben. Das war die Weltmeisterschaft in der Nationalmannschaft und natürlich die Champions League. Im Vereinsfußball, das täglich Brot ist natürlich die Bundesliga, die Premier League und dann die internationalen Wettbewerbe. Und da ist mit Sicherheit im Clubfußball die Champions League der Titel, den jeder gewinnen will. Wir hatten damals die Möglichkeit, hatten viele Widerstände, schon in der Vorrunde, sind dann unter die letzten 16 gekommen, waren dann wahrscheinlich der größte Außenseiter unter den letzten 8. Haben dann Juventus, die Meister waren damals in Italien, aus dem Weg geräumt, haben dann den englischen Champion gespielt mit Chelsea, haben in 2 Spielen kein Tor kassiert, 1 geschossen, was gereicht hat. Und dann waren wir da und haben natürlich gegen die weltbeste Mannschaft gespielt zu der Zeit. Das war eine Weltauswahl. Wenn man sich mal die Aufstellung von AC Mailand anschaut, sind aber dorthin gefahren mit dem Gefühl, wir sind zu Recht hier und wir haben gute geschlagen, warum nicht auch die?
Und dann bist du bei dem Spiel, du schaust zu, es steht 0-3 und du denkst doch wahrscheinlich, okay, das war's, ich brauche gar nicht zu duschen, ich kann gleich abreisen, das war's, die Saison ist zu Ende. Wie hast du das bei dir im Kopf gedreht, dass du trotzdem an den Sieg geglaubt hast und dann gerade in diesem Moment, wenn du aufs Feld kommst, liegt 0-3 hinten und du dich dann auch noch verletzt?
Ja, also unser bester Spieler war der Steven Gerrard, unser Kapitän, und er hat eigentlich in dieser Saison meistens rechts außen gespielt oder als zweite Spitze, weil er war umso besser, umso weniger defensive Verantwortung er bekommen hat, weil er einfach so dynamisch war und einfach eine Gabe hatte, aus nichts Tore zu erzielen und vorzubereiten. Und in dem Spiel, glaube ich, hat unser Trainer, der Rafa Benitez, es wurde viel über Guardiola in der Vergangenheit gesprochen, dass er irgendwelche verrückten Dinge gemacht hat. Ich glaube, auch der Rafa hat das damals gemacht, weil er, glaube ich, wusste, dass die so gut sind, dass er irgendwie was Besonderes machen muss. Und er hat dann das erste Mal in dieser Saison wirklich den Steven Gerrard im zentralen Mittelfeld spielen lassen mit Xabi Alonso. Und das ist dann nach hinten losgegangen. Also wenn du das dann von draußen anschaust, bist du natürlich ich war natürlich enttäuscht, dass ich nicht spiele, aber auf der anderen Seite, du musst die Jungs unterstützen, weil es kann ja sein, dass sich einer verletzt beim Warmmachen, dann musst du das richtige Mindset haben und kannst ja sagen, ich spiele nicht und es geht nicht um mich, es geht um die Mannschaft, es geht um den Verein, es geht um die 200.000 Leute, die da hingefahren sind, über die Hälfte ohne Tickets. Sie wollten nur da sein, das erste Finale seit 20 Jahren. Und dann fällt nach der ersten Minute oder in der ersten Minute das 1-0, denke mal, okay, es kann passieren. Das zweite geht rein, denke mal, naja, vielleicht hätte ich doch spielen sollen. Und dann geht es nach 40 Minuten das dritte rein und ich denke mal, Gott sei Dank spiele ich nicht, weil die sind zu gut für uns. Ja, so. Und man muss dazu sagen, wir waren keine 3 Tore schlechter. Wir hätten wahrscheinlich bei 0-1 oder 0-2 hätten wir einen Elfmeter, Handelfmeter haben können oder müssen, den wir nicht bekommen haben. Sondern gehst in die Kabine und ich war damals 31, war glaube ich der älteste Spieler bei uns. Und dann denkst du schon ein Stück weit wie ein Trainer. Und dann in dem Fall bin ich in die Kabine, ich war leer, weil das Spiel war verloren. Also ich dachte, das war verloren. Und ich glaube, dass es danach gut ist, diese Selbstreflexion, auch wenn es so 5 oder 10 Minuten sind, dass man ab und zu mal einfach den Blick auf das große Ganze nicht verliert. Und bin dann in die Kabine, kam der Trainer, der gesagt, wir machen einen Wechsel. Eigentlich sollte der Jimmy Traore, der Linksverteidiger, raus. ich komme rein, dass wir den Steven Gerrard etwas mehr nach vorne schieben, dass er, wie gesagt, als zweite Spitze spielt. Ich im Mittelfeld mit Xabi Alonso spiele und Kaká, der das Spiel geleitet hat in der ersten Hälfte, etwas einzudämmen. Und dann bin ich raus. Es hat sich dann rausgestellt, dass unser Rechtsverteidiger Steve Finnen Probleme mit den Adduktoren hatte. Dann hat man den Jimmy Traoré wieder aus der Dusche geholt. Der hat dann weitergemacht und der andere Außenverteidiger ging runter. Und dann bin ich raus und habe mich warm gemacht. Und die Fans haben gesungen, wahrscheinlich mehr als Verzweiflung als Überzeugung. Und haben mir wirklich mit jeder Minute, die ich mich warm gemacht habe, mir gedacht, was ist denn passiert? Die haben 3 Tore in der ersten Halbzeit geschossen. Warum sollten wir keine 3 in der zweiten Halbzeit schießen? Und wir haben mit der Mannschaft schon einige Finals gespielt, viele enge. Und immer wenn es eng wurde, haben wir die Spiele auf unsere Seite gezogen. Und dann war es soweit, dass Anpfiff war, oder kurz vor Anpfiff, dass ich mir gedacht habe, wenn wir das erste Tor schießen, bin ich mir sicher, wir schießen auch ein zweites. Und dann musst du halt versuchen, den Gegner zum Denken zu bringen, weil selbst die besten Mannschaften machen Fehler, wenn du sie unter Druck setzt. Und das heißt, mein Mindset, mein Kopf war vom in die Kabine gehen nach Halbzeitpfiff, um 180 gedreht zum Anpfiff zweite Halbzeit, dass ich nicht geglaubt habe, dass wir es drehen können oder werden, aber ich habe es gehofft, dass wir zumindest ein Spiel draus machen. Und das war dann der Auftrag und die Aufgabe.
Wie schafft man das vom Mindset? Dann bist du auch noch verletzt und schießt noch dann den ersten und wichtigsten Elfmeter im Elfmeterschießen. Wie geht man bitte mit einem gebrochenen Fuß zum Elfmeterpunkt in einem Champions League Finale und haut das Ding rein? Wie viel inner Bitch muss man fighten, um das zu benennen, was Tom Brady gesagt hat?
Du musst halt bewusst sein, was du für eine Verantwortung hast. Ja, gingen, ich weiß nicht, 70 oder 80.000 Leute in das Stadion. Da waren 3/4 waren Liverpool-Fans. Und es waren noch 100.000, waren in Istanbul ohne Ticket, nur um dabei zu sein. Die haben den Taksim Square leer gesoffen. Die mussten aus der ganzen Türkei, mussten die Bier nach Istanbul schippern, weil die 3-4 Tage vorher da schon Alarm gemacht haben, weil sie das erste Finale war, weil die Mannschaft unterstützen wollen. Und sowas gibt dir natürlich. Auf der einen Seite gibt dir das ein Selbstwertgefühl, einen Auftrieb, auf der anderen Seite ist das Verantwortung. Ja, und da sind Leute, die sind zum Teil, die sind über Pakistan und Indien dahin geflogen, weil die Tickets haben astronomische, die Fluglinien haben astronomische Summen für die Tickets. Die sind mit dem Auto zum Teil eine Woche lang dahin geschippert. Die sind über Asien, die haben, da gibt's die tollsten Geschichten, wie die Leute dahin gekommen sind. Ja, und das kriegst du natürlich mit und da musst dir natürlich bewusst sein, dass du die Leute, die ihr schwer verdientes Geld ausgeben, um uns dort unterstützen zu können. Und mehr brauche ich gar nicht als Antrieb. Ja, das heißt, ich habe eine Verantwortung den Leuten, die im Stadion sitzen und zu Hause, die den Verein zu dem gemacht haben, was er jetzt ist. Und dann ist es, dann, wenn die Leute dann sagen, danke für dein Service, den du, oder für deine Leistung, die du Liverpool gebracht hast, dann sage ich immer, ich habe nur das gemacht, für was ich bezahlt wurde. Ja, das heißt, wir sind 3-0 hinten, ich muss jetzt schauen, dass wir zurückkommen. Dass wir natürlich dann innerhalb von 6 Minuten 3 Tore schießen, das konnte keiner vorhersehen, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass der Gegner dachte, sie haben das Spiel gewonnen. Ja, nur wenn der Gegner dann Schwäche zeigt, dann musst du das ausnutzen. Das haben wir gemacht. Wir waren dann nach 60 Minuten, war es 3-3. Da mussten wir uns etwas anpassen, weil ich mir dachte oder wusste, wenn wir jetzt das 4-3 kriegen, ich weiß nicht, ob wir nochmal den Willen haben, nochmal ein Tor zu machen. Ja, und dann wurden die wieder besser, dann haben die das Spiel gemacht, dann hat ja der Dudek in der 119. Minute den Ball aus dem Meter von Schewtschenko gehalten, wo er den Arm hochreißt. Der schießt ihn an, es war schwerer, den Torwart anzuschießen, als ins Tor zu schießen. Das ist dann auch noch passiert und dann ging sie ins Elfmeterschießen. Und dann dachte ich mir, nach allem, was jetzt passiert ist, wenn wir sie jetzt nicht schlagen, dann schlagen wir sie nie mehr. Und ich habe mir da 4-5 Minuten vor Ende der Verlängerung, bin ich zum Kopfball hoch, kam runter und habe es im rechten Mittelfuß gespürt. Ich wusste es, weil ich als 17-, 18-Jähriger, ich habe mir einmal links, einmal rechts im Mittelfuß gebrochen damals. Das heißt, ich wusste, dass was nicht stimmt, war aber vom Schmerz, war es zu verkraften. Und wir hatten damals schon 3-mal gewechselt. Damals gab es nur 3 Wechsel und runterzugehen war keine Option. Und Da war Spiel zu Ende, dann ist der Trainer gekommen, hat mich gefragt, ob ich einen Elfmeter schieße oder schießen will. Ich habe genickt und dann kam er 2 Minuten später und sagt, du schießt den ersten. Ja, und er hat dann, und du bist ja in so einer Phase, bist ja so, wie man sagt, im Tunnel, du nimmst ja nichts herum wahr, was ist. Und wenn du etwas wahrnimmst, was einer zu dir sagt oder was im Publikum passiert, dann hast du nicht dieses Konzentrationslevel, das du brauchst, um dann zu bestehen. Ja, und er hat dann wohl noch ein paar Worte zur Mannschaft gesagt und die Elfmeterschützennummer angesagt, was ich auch nicht mitbekommen habe, weil ich wusste, ich habe nur eine Aufgabe, ich muss den ersten Elfmeter reinschießen. Ja, und wer die anderen schießt, hat mich nicht zu interessieren. Und da wieder konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst, weil wenn der jetzt halt sagt, der schießt und ich denke mal, oh, den hätte er aber nicht schießen lassen, das lenkt mich ab.
Wahnsinn, aber das heißt, du hast überhaupt nicht in Erwägung gezogen zu sagen, oh, sorry Trainer, ich würde natürlich gerne schießen, aber schau mal, mein Zeh, der ist gebrochen, ich kann nicht schießen.
Nee, also es war ein Ermüdungsbruch im Mittelfuß, es war ein Haarriss, wie gesagt, der Schmerz, ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt, der Schmerz war zu verkraften und ich war damals der älteste Spieler, bin mir ziemlich sicher, dass ich der älteste war, Mittelfeldspieler, da hast du einen Elfmeter zu schießen, weil du kannst ja nicht anfangen, dass dann die Innenverteidiger oder die Außenverteidiger anfangen, einen Elfmeter zu schießen und ich mit 50 Länderspielen und 10 Jahren im Geschäft oder 31 Jahren, ich sage, oh, ich fühle mich nicht gut. Ja, also
Respekt, dass du das machst, Respekt.
Nein, aber den Gedanken darfst du ja gar nicht haben, sonst bist du ja, wie gesagt, da habe ich wieder Verantwortung der Mannschaft und ich kann ja nicht irgendeinen, weil unser Trainer hatte das Glück, dass ich 6 gemeldet haben, glaube ich. Und selbst der Alonso hätte noch mal einen geschossen. Ja, den hat er nicht gelassen. Der Luis Garcia, der bei uns vorne gespielt hat, der wollte auch einen schießen. Den hat er auch nicht schießen lassen. Und er war in der glücklichen Situation, dass er mehr als 5 hatte. Weil es gibt ja auch Situationen, wo dann der Trainer jemanden bestimmen muss. Und das ist dann nicht gut. Und da habe ich auch dann wieder als erfahrenster oder ältester Spieler die Pflicht, diese Verantwortung einem abzunehmen, der nicht schießen will.
Respekt. Didi, es war noch nie jemand nach über 300 Podcasts bei Tomorrow, es war noch nie jemand hier im Podcast, der im Champions League Finale einen entscheidenden Elfmeter geschossen hat. Und diese Frage, man sieht das natürlich immer, 1 Milliarde Menschen schauen zu. Du hast gesagt, die Fans sind irre, die fahren dahin, die feiern tagelang, alle schauen auf dich und du hast diesen Moment, wo du der Superheld sein kannst oder wieder die Bratwurst sein kannst, die es nicht in dich hinkriegt. Wie ist dieser Moment, wenn du dir diesen Ball hinlegst und du weißt, die ganze Welt schaut jetzt auf dich und du musst das Ding jetzt reinmachen? Ist das eine Sekunde der Angst oder ist das eine Sekunde der Hoffnung? Was ist dein Gefühl in so einem Moment?
Also du musst da alles ausblenden. Ja, du es gibt ja jetzt oft diese Mentaltrainer und die Engländer haben das mal gemacht, dass der gesagt hat, stellt euch was Schönes vor, wo ihr sein wollt in dem Moment. Ja, am Strand oder im, was weiß ich, im Freibad oder im, was weiß ich wo. Aber ich sag, du bist dir dessen bewusst, was das bedeutet. Für deine Mitspieler, für dich, für den ganzen Verein, für eine ganze Region. Und du bist natürlich wahnsinnig angespannt. Aber du darfst nicht nervös sein, weil Nervosität ist für mich immer negative Energie. Das zieht, ja. Und wenn wir jetzt zum nächsten Fußballplatz fahren und du stellst dich ins Tor, dann sage ich, ich schieße dir von 10, schieße ich dir 9 rein. Und selbst wenn der Dieter im Tor ist, der brasilianische Nationaltorwart, der damals Torwart war, dann sage ich, da schieße ich vielleicht 8 oder 8,5 rein. Ja. Und du musst halt von der eigenen Fähigkeit überzeugt sein, ohne überheblich zu sein, was du natürlich nicht bist, weil umso näher du natürlich zum Ball gehst und zum Tor, umso kleiner wird das Tor. Ja. Was eigentlich anders sein sollte. Und da siehst du auf einmal, dann steht der Dieter da im Tor und dann ist noch so viel unter der Latte. Dann hat er die Arme runterhängen, dann denkst du, wenn dir die Arme ausstreckt, wo soll ich denn überhaupt hinschießen? Und wir haben im ganzen Jahr nur einmal, wo ich die Geschichte erzählt habe von Amerika, wo wir in New Jersey waren, wo der Benitez uns da adressiert hat und gesagt hat, warum wir keine Mannschaft sind oder was werden muss. Da haben wir 3, 4 Trainingseinheiten hintereinander, hat er nach dem
Training, nach Ende des Trainings gesagt, jeder schießt 3 Elfmeter. Das war das einzige Mal, dass wir Elfmeter, das heißt, wir haben von Amerika Preseason Trainingslager bis zum Champions League Finale, was 10 Monate sind, haben wir keine Elfmeter trainiert. Ja, weil er nicht daran geglaubt hat. Ich bin auch kein großer, ich glaube da auch nicht wirklich dran, dass du das trainieren kannst. So, und jetzt gehst du dahin und ich vergleiche das gerne. Ich war in der Schule, ich war kein guter Schüler. Ich habe das gemacht, was ich musste. Nur Mathe hat mich interessiert, da war ich gut, das habe ich verstanden. Und es ist ja so, wenn du gewisse Fächer hast, da gehst du hin und du schreibst eine Ex oder eine Schulaufgabe, da hast du Angst oder bist du nervös, weil du nicht weißt, was gefragt wird. Weil wenn du weißt nur gewisse Sachen, aber das meiste weißt du nicht. Und wenn das kommt, dann kriegst du eine schlechte Note. Wenn wir eine Mathe-Schulaufgabe hatten, da war ich nie nervös. Weil ich gewusst habe, egal was kommt, ich kann's. Und ich versuche das damit zu vergleichen, dass ich dort hingehe und an einem normalen Tag 8 oder 9 Elfmeter von 10 reinschieß. Ja, und da musst du halt mit Überzeugung dahingehen. Und der Engländer sagt, if you miss it for the right reasons. Also verschieß, aber aus dem richtigen Grund. Und nicht, weil du nicht überzeugt bist oder halbherzig bist und sagst, ah, ich bin mir nicht sicher. Ja, und ich wusste, was ich machen will. Es ist etwas einfacher, wenn du über den Standfuß schießt, in die linke Ecke Geschwindigkeit zu generieren. Und der Benitez, obwohl er die Elfmeter hat trainieren lassen, er hat Elfmeter studiert über Jahre und Jahrzehnte, schon als Nachwuchstrainer, also bei Real Madrid die Jugend trainiert hat. Und er hat zu mir mal gesagt in der Saison, wo ich mal eingeteilt war als Elfmeterschütze, obwohl wir dann keinen bekommen haben, weil Steven Gerrard war verletzt, hat er zu mir gesagt, es ist nicht entscheidend, wie du den platzierst, sondern die Höhe. Das heißt, wenn du über Hüfthöhe schießt, 1,10 Meter, 1,20 Meter, ist die Chance 91% größer, dass er reingeht. Das heißt, die Höhe, wo du ihn hinschießt, ist wichtiger, als wo du ihn platzierst. So, und dann war für mich klar, dass ich den etwas überhalb hoch ins linke Eck schießen will und bin damit Überzeugung hin und hätte ihn nicht besser platzieren können. Also er ist genau da reingegangen, wo ich ihn haben wollte. Torwart ging in die richtige Ecke, konnte ihn nicht halten. Meine Aufgabe wurde etwas einfacher gemacht, weil Serginio den ersten für AC Mailand geschossen hat, der hat verschossen. Möchte ich nicht sagen, es war weniger Druck, aber auf der anderen Seite wusste ich natürlich, wenn ich jetzt treffe, sind wir das erste Mal an dem Abend in Führung. Und das kann psychologisch natürlich auch nochmal einen Unterschied machen und war dann natürlich erleichtert, als er drin war.
Das heißt aber, du wusstest vorher schon, wo du das Ding hinhaust. Ja. Das ist nicht so, dass man denkt, du gehst zum Elfmeterpunkt, schaust mal, was der Torwart macht, ob er hüpft, dass du nochmal überlegst, schieße ich links oder schieße ich rechts. Für dich steht definitiv fest, wenn der Elfer kommt, ich baller den genau dahin.
Und wenn er sich nicht zu früh bewegt, wenn er sich nicht zu früh, es war ja damals diese Regel mit der Linie, gab es ja damals noch nicht, was uns geholfen hat, weil unser Torwart, der Dudek, hat 2 Elfmeter gehalten, wo er weit vor der Linie stand. Aber der Dieter ist ruhig gestanden, hat sich nicht bewegt. Und ich wusste, wenn er sich nicht bewegt, dann schieße ich links.
Sensationell. Und dann ist das Ding drin und du sagst so ganz entspannt, ja, dann war ich erleichtert. Komm, das ist doch mehr als eine Erleichterung, Didi. Finale Champions League.
Ja, aber es ist ja nichts gewonnen. Tom, es ist ja nichts gewonnen. Wenn jetzt die anderen 4 verschießen, wir verlieren das Spiel, dann kann ja ich nicht der Ehrenrunde laufen und sagen, Männer, übrigens, an mir hat's nicht gelegen. Also es ist ja ein Teamspiel. Es geht um den Erfolg lieber verschießen und gewinnen, als treffen und nicht gewinnen. Und es war ja nur einer geschossen, wir waren einzeln vor, wir waren in einer guten Position, mehr nicht.
Aber es hat am Ende gereicht, ihr habt gewonnen. Und deshalb bitte mal eine Frage an dich, Didi. Wir reden bei Tomorrow auch so viel über Marken. Und Liverpool ist so eine ikonische Marke im Weltsport. Und du hast da nicht nur gespielt, sondern auch noch die Champions League gewonnen. Mehr kann man da nicht gewinnen. Was bitte macht aus deiner Sicht diese Marke Liverpool aus? Warum ist das so ein Mythos? Warum ist diese Marke so ikonisch? Und ja, was ist der Unterschied auch zwischen Liverpool und den normalen Bundesliga-Vereinen?
Also was bei Liverpool wahrscheinlich besonders ist, und das ist ist traurig, aber das hat mit der Geschichte natürlich zu tun, sind die Tragödien, die der Verein hatte. Also es gab ja 85 das Landesmeisterfinale in Brüssel, Heysel.
als Liverpool dafür verantwortlich war, dass eine Mauer eingestürzt ist und, glaube ich, 20 Juventus-Fans ums Leben kamen, wo ja dann der Verein, alle Engländer 5 Jahre und Liverpool 10 Jahre vom internationalen Wettbewerb gesperrt wurden. Und dann 4 Jahre später Hillsborough, als FA Cup Halbfinale war, das in Sheffield gespielt wurde und 96 Menschen ums Leben kamen, die dort erdrückt wurden. Ja, also die Tragödie von Hillsborough, als Kenny Dalglish Trainer war, da sind viele junge Fans zum Halbfinale gefahren nach Sheffield und sind nicht zurückgekommen. Und mir war das zu der Zeit natürlich bewusst, das Fernsehen und die Medien waren natürlich nicht so, wie es heute war. Du hast das am Rande mitbekommen. Und ich habe das eigentlich erst mitbekommen, als ich dann nach Liverpool ging. Und es gab ja immer zum 15. April, an dem Tag wird der Liverpool nicht mehr spielen, als das passiert ist, hat es bis vor Jahren noch einen Gottesdienst gegeben im Stadion. Und ich bin dann 99 nach Liverpool. Und am 15. April 2000, das war dann 11 Jahre her, war ein Gottesdienst, wo die Mannschaft anwesend war, wo 20, 25.000 Leute oder Trauernde an der Anfield Road waren, auch Everton-Fans, also es war bunt gemixt, rot und blau. Und dann hat der Chairman dieser JFT, also Justice for the 96, gesprochen, auch Eltern, die Kinder verloren haben, gesprochen, und dann wurden am Ende des Gottesdienstes 96 Kerzen angezündet, die Namen vorgelesen der Kinder oder der Fans, auch mit Alter, zum Teil Teenager, die mit 12, 13 Jahren dort ums Leben kamen. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Und ich bin dann, nach dem Gottesdienst bin ich dann nach Hause gefahren und habe das erste Mal gemerkt und gespürt, was der Verein den Leuten bedeutet. Ja, und ich bin dann nach Hause gefahren und habe mir gedacht, die kämpfen hier, weil natürlich lange nicht klar war, wer dafür verantwortlich war. Mittlerweile wurden die Akten veröffentlicht, die Polizei, es wurden Polizisten, die damals tätig waren, wurden verurteilt. Hat er für die Gerechtigkeit gekämpft, dass rauskommt, warum das so kam. Und als ich im Auto war, habe ich mir gedacht, ich muss alles in meiner Macht Stehende tun, um die Leute hier nicht zu enttäuschen. Und das war für mich wirklich die 7 Jahre, wo ich dort war, war das der Antrieb, alles zu tun, um Erfolg zu haben, um die Leute in Anführungszeichen glücklich zu machen.
Bedeutet das, dass der Kern der Ikonisierung von Liverpool eben dieser Schmerz ist, diese Tragik ist, die alles so emotional besonders macht?
Ich glaube, also es ist ein großer Teil davon, es ist ein großer Teil der Geschichte. Es ist eine Tragödie, die es so noch nie gegeben hat in Europa. Und ich glaube, dass da sehr viel mit dran hängt, weil es natürlich so ist, dass da nicht nur der Verein, es gibt ja mit Everton noch einen anderen Verein in Liverpool, da ist die ganze Stadt zusammengekommen. Und wie man mit dieser Tragödie damals umgegangen ist, da gibt's ja Bilder, dass das ganze Cop End war mit Blumen und der ganze 16er mit Blumen belegt. Also da hat die ganze Stadt natürlich getrauert. Und das ist ein großer Teil, weil natürlich es schon, du siehst den Charakter einer Stadt, eines Vereins, wie man mit solchen Sachen, wie man mit solchen Tragödien umgeht. Und der Verein ist seitdem bekannt dafür, dass wenn es wirklich solche Sachen passieren, die ja leider passieren, es ist wieder mit Diogo Jota, ist ein Spieler vor letzter Saison tödlich im Auto verunglückt, dass in diesen Phasen der Verein, die ganze Stadt zusammenkommt und füreinander da ist. Und das ist, glaube ich, dieser Mythos, diese Wucht, die der Verein erzeugt, hängt, glaube ich, maßgeblich zusammen. Und wenn du mich fragst, was macht den Verein aus oder für was steht er, sage ich, ist Zusammenhalt. Dass jeder, egal wie es geht, füreinander da ist. Und umso schlechter es einem geht, umso mehr ist der Verein, ist die Stadt für dich da. Und ich glaube, das macht den Verein zu dem, was er heute ist.
Toll, dass es diese soziale Komponente gibt, dass es eben viel mehr ist als Fußball. Hm, dass es wirklich absolut für die Menschen Leben ist, dass es ja Stadt ist. Didi, Lass uns mal darüber sprechen, wie bist du eigentlich in das ganze Business gekommen? Wie hast du diese Karriere gemacht und vor allem ja auch im Gegensatz zu so vielen anderen Spielern wirklich so eine internationale Karriere? Bayern München, Liverpool, Man City, Champions League gewonnen. Du kommst aus einem ganz kleinen Ort, aus der Oberpfalz. Du bist in Waldsassen geboren und bist dann relativ früh mit deiner Familie, ich glaube im Alter von 3 Jahren, seid ihr schon nach München gezogen. War das für dich eigentlich von Anfang an klar, dass du Fußballprofi werden willst?
Nee, also es ist natürlich irgendwo ein Traum, aber es ist ja so weit weg. Also ich bin ja dann in München aufgewachsen in Solln, habe dann ja jeden Tag 2 Stunden in den Ferien mehrere Stunden am Bolzplatz verbracht, habe dann mit 5 Jahren angefangen bei Wacker München, da hat mein Bruder auch gespielt. Und hab gespielt, weil mir Spaß gemacht hat, weil das einfach ja für mich der schönste Sport war und ist. Und wie gesagt, du spielst natürlich, wenn du dann am Bolzplatz bist, sagst so, wir spielen jetzt WM-Finale, Brasilien gegen Deutschland oder Brasilien gegen Frankreich. Und so wie es halt kleine Kinder machen. Aber das, der Profifußball oder irgendwann mal das professionell zu machen. Das ist ja Lichtjahre weg. Also da denkt, glaube ich, in dem Alter mit 5, 6, 8, denkt da niemand dran.
Aber wie hast du es geschafft? Du hast ja im ersten Teil unseres Podcasts sehr eindrücklich beschrieben, wie es ist heute in den Nachwuchsleistungszentren, dass da so viele Kinder gescoutet werden und alle träumen natürlich davon, dieses Leben führen zu können. Und du hast gesagt, die Chance ist 0,0. Etwas, dass du es schaffst. Was war so für dich dieser Moment, wo du gemerkt hast, so wow, das könnte echt funktionieren. Ich habe eine reale Chance, wirklich Fußball zu meinem Beruf zu machen.
Wahrscheinlich mit 16. Also ich war da bei Wacker München. Mich hat der Vater dann trainiert, 6, 7 Jahre. Und habe dann als B-Jugendlicher schon in der A-Jugend gespielt, eine Altersstufe höher. Und wusste, dass ich zur A-Jugend, also dann 89, dass ich möglicherweise woanders hingehe. Ich hätte immer mal wieder zu Bayern gehen können, das hat mich nicht interessiert, weil wie gesagt, wir hatten eine gute Jugend, haben in der Halle, wo man 6 gegen 6 spielt, auch die Bayern ab und zu geschlagen. Am großen Feld brauchst du 11 gute, die hatten wir nicht, aber in der Halle ging das. Und dann dann haben wir mit Wacker gegen Bayern gespielt. Und der Hermann Gerland hat 1 Woche, 10 Tage vorher einen Vertrag unterschrieben, dass er, glaube ich, in Nürnberg Bundesliga oder 2. Bundesliga verlässt, um die A-Jugend dort zu trainieren. Und wir haben gegen die Bayern gespielt. Ich als B-Jugendspieler noch und habe natürlich versucht, da zu zeigen, was ich kann, weil natürlich Bayern, das ist immer Motivation genug, da muss man nicht viel mehr sagen. Und mein Vater hat dann auch, er war nicht Trainer in der A-Jugend, er hat mich in der B-Jugend trainiert, hat dann die Stadionsprecher Aufgaben übernommen. Und dann war Halbzeit und dann kam der Gerland zu ihm und hat gesagt, Sie, sind Sie? Ja, ja. Dann sagt er, wer ist denn der Achter? Dann sagt er, das ist mein Sohn. Er sagt, kann ich meine Nummer, aber ich würde gerne mal anrufen, ob er vielleicht nächstes Jahr zu Bayern kommt. So, und dann haben wir das Spiel zu Ende gespielt, dann hat er 2, 3 Tage später da angerufen und dann war für mich eigentlich die Entscheidung relativ schnell getroffen, dass wenn ich die Möglichkeit habe, unter dem Bundesliga-Trainer zu arbeiten, 2 Jahre, dass ich das mache. Und dann bin ich zu den Bayern und habe da als jüngerer Jahrgang die meisten Tore gemacht, da waren Babbel, Nährlinger, Eberl, Czerny, also waren einige schon da, Gospodarik im Tor. Und ich konnte da schon mitspielen. Also es war alles, ich wusste schon, dass, also die können es jetzt nicht besser als ich, nur da ist der Profifußball immer noch weit weg, weil dann spielst du das 2. Jahr, dann trainierst du mal bei den Profis mit und das war ein komplett anderer Sport. Also das Tempo, das, deswegen ist es so erstaunlich. Du hast das vorhin gesagt, sie spielen heute mit 16, 17, spielen da Leute mit. Ich hätte damals mit 18 nicht mitspielen können und wahrscheinlich mit 19, ich habe da mit 20 angefangen. Ich war selbst da wahrscheinlich körperlich, ich war immer der Kleinste. Ja, was mir geholfen hat in der Jugend, weil ich habe dann immer gegen Größere gespielt. Das heißt, ich musste immer 1, 2, 3 Schritte im Kopf voraus sein. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich immer der Kleinste war in der Jugend und dann erst mit 16, 17 gewachsen bin. Und auch als ich dann mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe mit 20, war ich wahrscheinlich körperlich und mit dem alles, was da ablief, es war unheimlich schnell, war ich auch selbst da noch ein Stück weit überfordert.
Wie war der FC Bayern München zu deiner Zeit? Was war der Unterschied zwischen dem FC Bayern heute, dieser globalen Marke, Bayern München ist ja mittlerweile eine globale Marke, und den FC Bayern, den du als aktiver Spieler erlebt hast?
Ja, ich hatte dann das Glück, dass der Beckenbauer Trainer wurde. Er hat mich dann mit ins Trainingslager genommen und hat gesagt, du bleibst bei uns. Hab das erste Spiel gemacht, 94 im Januar. Und ja, ich weiß nicht, dann ging das 95 los, als Trapattoni kam. Da haben wir Spieler geholt mit Basler, Herzog, Kostadinov, Papin. Also es waren die besten Spiele. Es war wie eine Europa-Auswahl, aber wir hatten nie diesen Zusammenhalt, weil natürlich die Presselandschaft noch eine andere war. Die Journalisten hatten die Nummern der Spieler. Es war mal ein Mannschaftsabend, und du brauchst halt ab und zu brauchst du mal Events oder ab und zu brauchst du mal einen Abend, wo du einfach miteinander sprichst, dich austauscht, was unter uns bleibt. Ja, das schafft Zusammenhalt und Vertrauen. Und dann stand halt ein Tag oder zwei später, stand in der Zeitung, was gesprochen wurde, zum Teil was getrunken wurde. Und je nachdem, in welcher Zeitung es stand, hatte man einen Verdacht, wer es der Zeitung gesteckt hat. Ja, was natürlich Misstrauen schafft. Ja, und Misstrauen ist der Tod eines Teams. Das ist, dann kannst du die besten Spieler haben, dann wirst du nie, wenn da kein hundertprozentiges Vertrauen ist, dann wirst du nie was gewinnen. Ja, und das war halt so. Und das war für mich unheimlich lehrreich, weil ich habe mir das alles mehr oder weniger von außen angeschaut. Es waren ja da 10 Weltstars. Ich war der kleine Didi, der da hochkam und reingeschnuppert hat. Und für mich war es unheimlich lehrreich, weil ich A, gesehen habe, was man nicht machen darf in der Mannschaft. Also wir haben damals alles gemacht, was eigentlich kontraproduktiv für den Erfolg einer Mannschaft ist. Und auf der anderen Seite hatte ich natürlich das Glück und den Luxus, dass ich mit 10, 12 der weltbesten Spieler, Kahn, Scholli war ein Weltspieler, ja, dass ich das Glück hatte, mit diesen Spielern 2, 3 Jahre zu trainieren, weil du wirst, wenn du spielst, wirst du erfahrener. Hast du Erfahrungswerte, dann kannst du Situationen besser einschätzen. Aber ein besserer Spieler wirst du im Training. Wenn du den anderen zuschaust, selber mal was ausprobierst, schaust, was machen sie vor dem Training, im Training, nach dem Training. Wenn du einfach aus nächster Nähe den Spielern zuschauen kannst, Thomas Strunz, technisch, sensationeller Spieler. Also da waren Spieler, ein Ciriakos Forza, also da waren ein Matthäus, ein Klinsmann, da waren so viele Spieler, da hast du von jedem, konntest du dir was abschauen. Und das war für mich natürlich ein Geschenk. Das war für mich, obwohl es natürlich eine unruhige Zeit für die Bayern war, für mich war das die lehrreichste Zeit, die man hätte haben können.
Bei Bayern heißt es ja immer dieses Mir san mir, was man so in sich tragen sollte. Ist das wirklich so etwas, was man als aktiver Spieler, als Teil von diesem Game dann irgendwann auch so in sich aufsaugt? Hast du das auch als Didi, der aus der Oberpfalz kam, der gar kein Münchner ist, hast du irgendwann dieses Mir san mir auch in dir gehabt? Und wenn ja, was macht das für einen Unterschied, wenn man mit diesem Gefühl auf den Platz geht oder durch die Stadt läuft oder durchs Leben läuft?
Also ich laufe jetzt nicht anders durch die Stadt, nur weil ich bei Bayern da bei den Profis mitgespielt habe. Ich habe das immer ganz gut einschätzt. Mir wurde halt ein Talent gegeben und ich hatte das Glück, dass ich mein Talent oder mein Hobby zum Beruf mache. Ja, aber das hat mit mir jetzt selber nichts gemacht, weil ich glaube, jeder hat ein Talent, und bei mir war es halt so, dass das im Fußball war, was dieses Mir san mir anbetrifft. Du unterschreibst jetzt einen Vertrag dort oder gehst zu Bayern und sagst, so, ich habe das jetzt. Das wird vorgelebt. Und das wird vorgelebt und das wird weitergegeben. Und bei mir hatten halt einen ganz großen Einfluss erstmal Beckenbauer, der mich dann das erste Mal spielen hat lassen bei den Profis. Dann ja jahrelang Präsident war. Hoeneß, Rummenigge, die den Verein einfach so vertreten haben. Immer die richtigen Worte gefunden haben. Und du wusstest immer, dass wenn was ist, sind sie für dich da. Und dann hast du natürlich Spieler wie Matthäus, wie Kahn, wie Scholl, die ja dann über Jahre den Verein geprägt haben, die dieses bedingungslose Ankämpfen gegen Widerstände einfach vorleben. Ja, und denen schaust du zu und dann versuchst du das natürlich zu übernehmen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber du musst da eine gewisse Widerstandsfähigkeit aneignen, die bei Bayern natürlich noch größer sein muss, weil natürlich die Kritik, wenn es mal nicht läuft, größer ist als bei jedem anderen Verein in Deutschland. Und dann versuchst du da selber irgendwann mal Führung zu übernehmen und da ja dazu beizutragen, dass der Verein erfolgreich ist.
Hast du dich eigentlich zur damaligen Zeit beim FC Bayern, ich sag mal, geliebt gefühlt? Weil ja auch einige sagen, wenn man so deine Rolle sieht, die du heute hast, als härtester Sportkritiker, als Klartext-Chef der Bundesliga mit deinen ungeschönten Wahrheiten und du auch über den FC Bayern sprichst, gibt es ja auch Stimmen, die sagen, wow, was ist damals schiefgelaufen? Wieso geht er so hart mit seinem Club um? Bist du damals geliebt gewesen? Hast du dich so gefühlt? Oder was ist dein Gefühl, wenn du heute an das Trikot von Bayern zurückdenkst und wie du das übergestreift hast?
Also mein Ziel war es nie, geliebt zu werden. Also mein Ziel war es, zum Mannschaftserfolg beizutragen, respektiert zu werden und das Beste aus mir rauszuholen und dem Verein zu helfen. Also geliebt zu werden, das mag dann eine Folge von dem sein, was du auf dem Platz machst. Es war natürlich zu der Zeit schon so, dass man sagt ja immer, der Prophet im eigenen Land zählt nichts. Dass mit Nährlinger, mit Babbel, mit Eberl, mit Czerny Spieler hochkamen, die vielleicht nicht so gefördert wurden, wie es hätte sein sollen. Auf der anderen Seite war das natürlich auch eine andere Zeit. Ja, und das, es waren sehr viele Trainerwechsel. Es war sehr instabil. Es kam fast jedes Jahr ein neuer Trainer, was ja jetzt wieder so ist, aber dann eine Zeit lang mit als Hitzfeld da war. Und da gab es ja schon Phasen, wo man kontinuierlich gearbeitet hat, wo sich das etwas geändert hat. Aber deswegen habe ich kein Groll dem Verein übernommen. Ich habe dem Verein viel zu verdanken und ich hätte die Entwicklung und die Karriere, die ich gemacht habe, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich nicht nach England gegangen wäre. Weil wie gesagt, es war unheimlich anstrengend, weil du hattest 3-4 Grüppchen. Also da kamen ja einige Karlsruher, da war Matthäus Klinsmann, die waren auch nicht immer Freund. Da war der Thomas Helmer noch da, der irgendwo dazwischen stand. Das heißt, es war eine unheimlich unruhige Zeit und es war anstrengend, weil ich mir dachte, wenn wir alle an einem Strang ziehen würden, wir haben zu meiner Zeit haben wir zweimal die Meisterschaft gewonnen, waren Pokalsieger oder UEFA-Cup-Sieger 96 und haben 98 den Pokal gewonnen. Es war mein letztes Spiel für die Bayern gegen Duisburg in Berlin. Und wir haben was gewonnen. Aber wenn wir es geschafft hätten, dass jeder seine Eigeninteressen zurückstellt und alles für die Mannschaft tut, hätten wir, glaube ich, so viel mehr machen können. Und ich habe das halt mitbekommen und es war anstrengend, weil du wusstest oft nicht, wem kannst du was sagen, dass es dorthin geht. Und es war ein ständiges Misstrauen. Und das hat ja, glaube ich, diese Doku, die ich nicht ganz gesehen habe, hat das ja, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, auch im Nachhinein hat es dem Verein auch geholfen, weil der Verein ständig in der Zeitung war oder in den Medien, in den Schlagzeilen. Ja, das heißt, ich glaube, der Verein hat die nächsten Jahre wahnsinnig davon profitiert und auch gelebt. Aber zu der Zeit war es halt einfach unheimlich anstrengend. Und nochmal, ich war ja Beifahrer. Da haben ja andere die Geschichten geschrieben. Und ich habe mir das alles aus der Entfernung, weil ich ja in der Kabine saß, aber ich habe mir das angeschaut und habe mir oft gedacht, das kann doch jetzt nicht korrekt sein. Das kann doch dem Erfolg der Mannschaft nicht helfen. Und es kam dann so weit, dass ich dann angefangen habe, 97 mein erstes Länderspiel zu machen. Und dann kam die WM 98 und für mich den Entschluss getroffen habe, dass ich weg muss, weil ich der Meinung war, dass ich mein Potenzial in München nicht annähernd ausschöpfe.
Ich finde das mal total spannend, dass du das sagst, weil es ist ja auch eine neue Realität so in der Bundesliga, dass die Bundesliga für viele ja auch nicht mehr so der Hype ist, sondern jeder, der eine Weltkarriere machen will, schaut natürlich mit einem Auge schon nach England zur Premier League oder La Liga in Spanien. Und viele schaffen den Sprung dann nicht. Du hast ihn geschafft. Was war für dich der Punkt, aber zu sagen, ich will dann auch jetzt nach England gehen. Du bist nach Newcastle gegangen und dann weiter Liverpool, Man City. Warum war es für dich nie eine Alternative zu sagen, hey, dann gehe ich zu Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt oder Stuttgart? Warum war für dich gleich klar, dass du ins Ausland willst?
Ja, also wenn es bei Bayern bist, ist es natürlich schwer, in Deutschland einen anderen Verein zu suchen. Bei mir war es natürlich anders. Also nicht so, dass du sagst, du willst jetzt den nächsten Schritt gehen. Ich musste wahrscheinlich einen Schritt zurückgehen, weil ich natürlich zum Verein gegangen bin, der nicht auf dem Niveau von Bayern München war. Ja, weil wir haben jedes Jahr in der Champions League oder im UEFA Cup gespielt, was in Newcastle nicht der Fall war. Ich musste einen Schritt zurückgehen, um dann zwei nach vorne zu gehen. Ja, und wusste aber, das Wichtigste ist erstmal, dass ich mein Potenzial ausschöpfe, was ich hier nicht kann, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie eingeengt bin. Es gab mal losen Kontakt. Otto Rehagel ging dann nach Kaiserslautern. Da habe ich mal kurz überlegt, das zu machen. Nur als ich dann in der Nationalmannschaft gespielt habe, dann war es klar, dass ich vielleicht den Schritt ins Ausland. Es waren zwei Vereine in Spanien interessiert, mit Betis Sevilla und Atletico Madrid. Und einer aus England, das war Newcastle. Und die haben großes Interesse gezeigt. Die kamen nach München und gesagt, nee, Ablöse, egal was, wir bezahlen das. Und ich war nicht in Newcastle, weil Leute dann angerufen haben, ah, gehst du nach Newcastle? Warst du mal in Newcastle? Sag ich, nee. Oh, die Stadt und so. Dann sage ich, nee, wir sind ja nicht bei schöner Wohnen. Wir sind ja im Berufssport. Ja, ich werde fürs Fußballspielen bezahlt und nicht, dass ich eine Folge drehe für schöner Wohnen. Ja. Und bin dahin, ohne einmal in der Stadt gewesen zu sein. Und tolle Leute, tolle Stadt. Hat sich natürlich jetzt in den letzten, sind jetzt über fast 30 Jahre, hat sich die Stadt natürlich auch unheimlich geändert und verändert. Aber dort wird halt der Fußball gelebt. Der Fußball hat einen anderen Stellenwert und ich bin dahin. Und Trainingsgelände, da waren Welten dazwischen. Was wir bei Bayern hatten, was wir dort hatten. Aber ich habe gesehen, es geht auch so. Und sie hatten da mit Alan Shearer, mit John Barnes, Stuart Pearce, da waren Legenden des englischen Fußballs, die haben da gespielt. Ja, da hat sich keiner beschwert, wenn da mal, das war ein Riesenfeld, wo wir trainiert haben. Da ist ab und zu mal einer mit dem Rad, mit dem Hund durchgefahren. Ja, das war halt so. Aber ich glaube nicht, dass sich da einer beschwert hätte. Das, wenn in München passiert wäre, da hätten drei gesagt, wisst ihr was, klärt mal das, was da los ist. Ich gehe in die Kabine, holt mich wieder, wenn wir weitermachen können. Ja, und da habe ich gesehen, dass es auch anders geht. Und das war, auf andere Weise war das genauso lehrreich dann, wie das, was bei Bayern passiert ist.
Wenn man einen Job aufgibt, hinterlässt man ja auch immer Leute, man hinterlässt ein Team. Du bist nach 106 Spielen vom FC Bayern gegangen. War das okay für dich, auch loszulassen? Ist ja auch ein Stück Heimat für dich gewesen. Und nochmal, du bist ein Junge aus der Oberpfalz, du spielst bei Bayern München. Und plötzlich zu sagen, wow, du gehst in ein Land und du gehst in eine Stadt, in der du noch nicht mal Urlaub gemacht hast.
Ja, aber das ist so. Da kann man, glaube ich, wenig Rücksicht drauf nehmen. Also das ist so. Da musst du bereit sein, auch die Heimat zu verlassen. Ich habe natürlich, brauchst du da ein paar Wochen oder Monate, bis du dich da einlebst. Aber die Leute haben mich damit mit offenen Armen empfangen und haben nicht das Gefühl gehabt, dass ich da was verlasse. Natürlich ist die Familie hier, aber du kannst da immer mal wieder herkommen oder wenn Winterpause gab's oder gibt's nicht in England, aber im Sommer hast du einige Zeit. Deswegen, das ist eine Erfahrung und du hast ja nur so viele Jahre und ich musste, um meine eigene Entwicklung voranzubringen, war das unausweichlich. Also es wäre auch in Kaiserslautern oder Frankfurt oder ich hätte nach einem Jahr in Newcastle, war Dortmund unheimlich interessiert, dass ich zurückkomme. Nur ich dachte mir, der Weg hier ist noch nicht zu Ende und als Liverpool dann Interesse gezeigt hat, war für mich sehr schnell klar, dass ich da hingehe. Und wie gesagt, da kann man ab und zu auf die Stadt, wo du lebst, keine Rücksicht nehmen, ja, das und es kam ja dann 98, als ich ging, kam ja mit Hitzfeld ein neuer Trainer, Jeremis kam, Effenberg kam. Ich hätte die Herausforderung schon angenommen, ja, und gesagt hätte, nee, ich müsste erstmal besser sein als ich. Nur es kann ja sein, wenn du da nicht spielst, dass der Verein irgendwann sagt, du, es ist vielleicht besser, wenn du gehst. Und dem bin ich dann vielleicht auch ein Stück weit zuvor gekommen. Und deswegen, ich würde das heute alles wieder so machen. Das hat, wie sich dann alles ergeben hat, dann auch mit Liverpool, hätte nicht besser sein können.
Ich frage ja meinem Podcast immer am Ende, die Frage kriegst du auch noch, was du deinem 20-jährigen Ich raten würdest. Und Karl-Heinz Rummenigge war mal hier im Podcast und hat gesagt, er hätte sich gewünscht, dass er früher ins Ausland gegangen wäre, dass er mehr ins Ausland gegangen wäre, weil ihn das so geprägt hat. Was bedeutet das für dich, wenn du mal den Didi Hamann nimmst, der in Deutschland gelebt und gearbeitet hat, Oberpfalz aufgewachsen und bei Bayern München gespielt und den, der nach England gegangen ist und da viele Jahre gelebt hat. Wie hat England den Menschen Didi Hamann verändert?
Also erstmal bin ich rüber, weil mich die Premier League natürlich interessiert hat und weil ich aus München weg musste. Nur wenn du in ein anderes Land gehst, dann machst du das natürlich, um die Sprache zu lernen. Also ich habe 6 oder 7 Jahre Englisch gehabt, habe sogar Abitur gemacht in Englisch, weil ich dachte, das ist am einfachsten, Punkte zu bekommen, was dann sich auch nicht so bewahrheitet hat. Aber ich war jetzt nicht wirklich sprachbegabt. Dann gehe ich da rüber, um die Kultur kennenzulernen und natürlich die Sprache zu lernen. Ja, also das ist mal das Erste, weil du willst ja mit den Leuten kommunizieren und ich glaube, das verlangt auch der Respekt vor den Leuten, also wenn du da hingehst, wenn die dein Geld bezahlen, dass du die Sprache lernst. Und dann bist du natürlich Ausländer. Ja, also da bist du Fremder bei denen im Land und dann musst du dich natürlich anpassen. Und ich glaube schon, wenn du mal im Ausland gelebt hast, dass es dich ein Stück weit toleranter macht, ja, weil du mal siehst, wie es ist, wenn man selber Ausländer ist. Und nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl gehabt, in Newcastle, aber dann auch in Liverpool, die Leute haben sich dann oft bedankt, dass du hier bist. Ja, was eine komplett andere Denke ist, weil wenn du in Deutschland, ich habe damals, glaube ich, bin für 8 Millionen Pfund, das waren 25 Millionen Mark, nach Liverpool, wenn die Bayern einen Spieler kaufen oder die Dortmunder oder so viele sind das ja nicht, die sich das leisten können oder leisten haben können zu der Zeit, dann sagen die Leute, naja, der kostet 25 Millionen, der soll erstmal zeigen, ob er das wert ist. Und in England ist es so, die sagen, der kostet 8 Millionen Pfund, der muss gut sein. Ja, das heißt, das ist die umgekehrte Denke bei denen. Und die haben dich erstmal eingeschlossen ins Herz, du bist einer von ihnen. Und wenn du dann das noch auf dem Platz zeigst, dass du alles machst für sie und in der Stadt dich vielleicht bewegst, ohne Bodyguard, ohne einfach bewegst, ja, weil ich bin da in Pubs gegangen, ob rot oder blau, es gibt ja Liverpooler Pubs oder auch die etwas Everton-lastiger sind, aber ich bin da rein und habe mein Bierchen getrunken und am Anfang sagen die Telefone mit Händen, mit Kamera gab's natürlich noch nicht so, die wollen dann die Hand schütteln oder vielleicht mal Autogramm, aber die lassen dich auch in Ruhe. Ja, die respektieren da auch die Privatsphäre irgendwo, stellen da vielleicht mal eine Frage. Und wenn du halt da 2 oder 3 Mal bist, dann stehst du da wie einer von denen. Ja, das interessiert dich nicht. Und das war halt schon sehr angenehm. Hatte in 7 Jahren nicht einmal irgendwie eine Situation, wo ich gesagt habe, es könnte brenzlig werden, weil da Everton-Fans sind. Also das ist unheimlich respektvoll. Und ja, ich glaube, insgesamt macht es dich toleranter. Und ja, es erweitert halt auf viele Wege oder vielen Ebenen den Horizont.
Du bist ja eine der wichtigsten Stimmen im deutschen Fußball. Würdest du jungen Fußballern heute auch den Rat geben, hey, geht irgendwann mal ins Ausland, macht das, bleibt nicht nur in Deutschland, weil es wichtig ist, auch nicht nur für eure Karriere, sondern auch für die Persönlichkeitsentwicklung?
Muss jeder selber wissen. Grundsätzlich ja. Also wenn man einen fragt, soll ich oder nicht, sage ich, wenn du dir das zutraust, wenn du das willst, mach das. Aber es bringt natürlich nichts zu sagen, wenn da einer jetzt ins Ausland geht und sagt, ich vermisse meine Heimatstadt oder den Saarbraten von der Oma. Also das muss jeder für sich entscheiden. Und es ist, wie gesagt, nur ein begrenzter. Wenn du Glück hast, sind es 8, 9 Jahre. Wenn du sehr viel Glück hast, kannst du 12, 14, 15 Jahre spielen. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube schon, oder sagen wir so, ein Auslandsaufenthalt hat, glaube ich, noch niemanden geschadet. Ja, und du musst dich natürlich durchsetzen. Also wenn du da hingehst, da sind halt dann, da hat es nochmal einen anderen Stellenwert. Der Fußball auch damals schon, vielleicht nicht so wie heute. Da ist nochmal etwas mehr Wettbewerb da. Da will heute jeder hin. Auch damals war es ja, ja, da kam das so langsam. Ich war ja über lange Jahre, glaube ich, mit Robert Huth der einzige Deutsche. Dann kam Lehmann, dann kam Ballack und dann kamen einige andere. Aber es ist natürlich schon so, du musst die durchsetzen. Und das ist ein harter Fußball. Also er ist körperbetonter, er ist schneller und es ist hart. Ja, vielleicht heute nicht mehr so hart wie damals, weil damals war dann wirklich, da musste man schon auf sich aufpassen. Und da musst du die Ellbogen ausfahren und da musst du zeigen, dass du da bist. Und
du meinst auch körperlich aufpassen?
Ja, natürlich.
Okay.
Also es hat zu meiner Zeit Spieler gegeben, wenn die Chance hatten oder gehabt hätten, dass sie dich verletzen, hätte ich das gemacht.
So brutal. Ohne Rücksicht. Okay. Ja. Du hast dich durchgesetzt, Didi. 191 Spiele hast du für Liverpool gemacht.
Nur in der Liga. Insgesamt 283. 191 ist nur die Premier League.
Okay, wow. Respekt. Ja. Und dann war es aber noch nicht zu Ende, dann bist du noch zu Man City gegangen. Ja. Auch noch Man City, also auch noch ein ikonischer Club. Wie hast du es geschafft, dich immer wieder durchzusetzen? Was ist dieses Geheimnis, was du in dir hast, dass du das schaffst, dass du dich bei Bayern München durchgesetzt hast, dass diese 0,01 Chance genutzt hast, dann in ein fremdes Land gehst, dich da durchsetzt bei einem ikonischen Club und dann auch noch bei dem nächsten, bei Man City sehe ich auch bei dir 54 Spiele, Ligaspiele hast du da gemacht. Was ist das, was den Unterschied macht bei dir?
Ja, du musst natürlich den Glauben haben an die eigene Stärke und ja, ein gesundes Selbstvertrauen.
Das heißt, du gehst einfach hin zu Man City, sagst, ist mir egal, ich ziehe euer Trikot an, wo ist das Tor, ich baller das Ding rein.
Ja, es war natürlich, das ging erst los. Also wir hatten ja den Shinawatra, den thailändischen Ministerpräsidenten. Es ging gerade los, dass Geld in den Verein kommt. Aber es war ja ein Verein, der da im Mittelfeld ab und zu mal gegen den Abstieg gespielt hat. Und es kam dann mit dem Shinawatra kam etwas Geld. Der musste dann ins Exil, weil er Probleme in Thailand hatte. Und dann kamen ja die Leute aus Abu Dhabi. Und dann im zweiten Jahr ging das richtig los. Dann kamen Robinho und im letzten Jahr dann Kompany und De Jong. Und also da waren richtig gute Spieler da. Da ging das dann erst richtig los. Also der Verein, als ich ihn verlassen habe 2009, war ein ganz anderer als 2006, als ich hin bin. Also das muss man schon sagen. Aber ja, du musst halt den Antrieb haben, auch dich durchzusetzen. Und ich habe immer, der Platz ist meiner. Der Platz ist meiner. Bei allem Teamgefüge ist wichtig, aber ich mache das, was ich zu tun habe, dass ich spiele. Den Antrieb hatte ich immer, das Selbstvertrauen hatte ich immer. Und deswegen habe ich überall, wo ich war, eigentlich immer gespielt.
Der Platz ist meiner, finde ich ein gutes Mindset, um in den Job zu gehen. Egal, in welchen Job du gehst, einfach mal für sich zu sagen, hey, ich claim das, sage, das ist meiner.
Ja, es ist eine Mannschaft, nur es sind 25 Spieler und da will natürlich jeder spielen. Und natürlich hast du vielleicht ein oder zwei Konkurrenten oder Kontrahenten, gegen die du dich irgendwie durchsetzen musst. Ja, und dann liegt es an dir, das mit Willenskraft, ich möchte sagen Opfer bringen, weil das ist ja der Beruf, ja. Dafür werde ich ja bezahlt. Da musst du alles dafür tun. Und bleibt es natürlich nicht aus, dass man Phase hast, wo vielleicht der andere besser ist. Aber da musst du halt die richtigen Schlüsse ziehen, vielleicht etwas mehr machen oder mal was ändern. Oder vielleicht hast du mal eine schlechte Phase, das gehört ja alles dazu. Aber du musst dich natürlich immer gegen irgendwen durchsetzen. Und da musst du von dir überzeugt sein und dann einfach machen, nicht erzählen, machen.
Wenn wir über Man City reden, müssen wir natürlich einmal kurz über Pep Guardiola reden, was er aus Man City gemacht hat. Wie ist dein Blick auf Pep?
Ja, also, dass er die Intensität so hoch gehalten hat über so viele Jahre, ist herausragend. Also er war 5 oder 6 Mal Meister, nur einmal Champions League-Sieger, war in 1, 2 Finals noch, wo er möglicherweise 1, 2 Personalien anders oder besser hätte machen können. Ja, also war ein Erfolg. Ich glaube, dass seine Zeit möglicherweise zu Ende geht. Ich glaube, dass er am Saisonende aufhören wird, dass ein neuer Trainer kommt. Und nochmal, man hat ja in München gesagt, er war 3 Jahre hier, da haben die Spieler gesagt, boah, er war so intensiv, es ist, glaube ich, besser, wenn er weg ist. Und jetzt macht er das dort, glaube ich, fast 10 oder 10 Jahre. Und das ist schon herausragend, weil die Spieler, wenn die immer dieselbe Stimme hören, und er ist ja sehr fordernd, ja, dass er das über so viele Jahre hochgehalten hat, hat natürlich die Mannschaft auch 1, 2 Mal fast komplett ausgetauscht. Aber das ist schon herausragend, weil du natürlich als Trainer das vorleben musst. Und wenn du als Trainer müde wirst, dann merkt die Mannschaft das. Wenn du als Trainer müde bist, ist die Mannschaft auch müde. Und über so viele Jahre weiter den Hunger zu haben, zu sagen, so, jetzt werden wir nochmal Meister. Und nochmal. Das muss man im Hoch anrechnen.
Was ist deine Einschätzung, wenn Pep Guardiola wirklich aufhört bei Man City? Was wird er danach machen?
Also wenn Pep bei City aufhört, könnte ich mir vorstellen, ich weiß gar nicht, ob er nochmal einen Verein trainiert. Er war in Barcelona, war in München, war bei City. In den drei großen Ligen, Titel gewonnen, Liga gewonnen. Was soll da noch kommen? Ich glaube, dass wir ihn als Nationaltrainer, wenn überhaupt, noch sehen. Ich glaube nicht, dass er schon genug hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwo Nationaltrainer wird.
Spannend. Didi, ich glaube, der schwierigste Punkt in der Karriere ist ja, wenn die Karriere zu Ende geht. Beim Sportler geht sie sehr früh zu Ende. Was war so für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, so jetzt geht's zu Ende? Ich nehme nochmal Tom Brady, der hat bei der OMR auch diesen Satz wieder gesagt, Athletes always die twice, Athleten sterben immer zweimal. Wie war das bei dir, dass du gemerkt hast, so wow, egal wie sehr du willst, du kannst es nicht mehr?
Ja, du wirst älter, wirst langsamer. Und die Jungen werden jünger und schneller. Also das war dann, ich hatte ja das Glück, ich hatte ja Kollegen, die mussten mit 28, 30, Carsten Behron, den ich aus der U21 kenne, der war, glaube ich, keine 25, hatte Probleme im Knie, musste aufhören. War wahrscheinlich der beste deutsche Stürmer, also herausragender Stürmer, 1,96 Meter groß, wahnsinnige technische Fähigkeiten, Knorpel, musste aufhören. Andere mit Mitte, Ende 20, andere dann mit Anfang 30. Ich hatte ja das große Glück, dass ich spielen konnte bis 35, schon an der Grenze zu 36. Das heißt, ich habe das immer als großes Privileg gesehen und als großes Glück, es so lange zu machen. Nur ich habe dann auch gemerkt oder gewusst, dass eben in meinem letzten Jahr bei Manchester City, Mark Hughes war da mittlerweile der Trainer. Wie gesagt, ein De Jong kam, ein Kompany, Robinho, der Brasilianer. Wir hatten da eine richtig gute Mannschaft. Ja. Und dann hatte ich hier mal Verletzungen, dort mal. Und dann habe ich einfach gemerkt, das war's. Und habe aber da keine Angst davor. Es war vielleicht sogar eher Erleichterung, weil ich wusste, weil es wird natürlich dann irgendwann Beruf, auch wenn es ein Hobby ist. Du machst es zum Beruf und irgendwann wird es dann Beruf. Und du hast natürlich Tage, da gehst du lieber zum Training als andere Tage. Auf der anderen Seite darfst du nie vergessen, dass wenn du auf die Straße gehst und 1000 Leute fragst, 999 gerne mit dir tauschen würden. Das darfst du nie vergessen. Und das habe ich nie vergessen. Es war dann trotzdem ein Punkt, wo ich wusste, das war's.
Hast du gehofft, dass du in dem Business bleiben kannst? Weil das Spannende ist ja bei dir, dass du dann versucht hast, Trainer zu werden. Und da auch nochmal, ich will das Tom Brady nicht überstrapazieren, aber er wurde auch gefragt, warum man nicht einfach Football-Trainer geworden ist. Und er sagt, dass du ein herausragender Spieler bist, bedeutet überhaupt nicht, dass du auch ein herausragender Trainer wirst. Und deshalb kommt das für ihn nicht in Frage. Du hast es probiert. War das dein Traum, danach Trainer zu werden, der nächste Pep Guardiola zu werden oder Hitzfeld zu werden oder Hansi Flick zu werden?
Nee, ich habe aufgehört, habe erst mal 3-6 Monate nichts gemacht. So, und dann überlegst du, was will ich machen? Und dann habe ich angefangen, meine Trainerscheine zu machen. Also ich habe die in Wales gemacht, B-Lizenz, dann die A-Lizenz oder diese Pro-Lizenz, also den A-Schein und dann die Pro-Lizenz. Das habe ich dann alles innerhalb von zweieinhalb, drei Jahren durchlaufen. Und dann habe ich geschaut, was mir Spaß macht. Habe das ein oder andere für die BBC gemacht oder für Sky im Fernsehen. Habe dann einen Co-Trainer-Job angenommen bei Sven-Göran Eriksen, der mein Trainer war in meinem zweiten Jahr bei Manchester City. Toller Mann bei Leicester City. Was mir Spaß gemacht hat, aber es hat mir nicht wirklich das Feuer entfacht. Hatte dann die Möglichkeit, nach Stockport zu gehen, im Süden Manchesters, die von der 4. in die 5. Liga abgestiegen sind. Gibt's ja 4 Profiligen, die 5. ist so semi-professional. Und habe gesagt, so, das mache ich jetzt. Und habe das dann gemacht. Geld natürlich sehr kurz. Du musst schauen, dass du Spieler, die bei Manchester City, United, Liverpool, Everton durch das Raster fallen, kannst du holen, darfst du holen und kannst ihnen eine Chance geben. Das ist alles, was du machen kannst. Ja. Und habe dann weiter mit Benitez Kontakt. Also ich war einmal im Monat mit ihm beim Essen und habe mich ausgetauscht mit ihm. Und ich war dann einmal, dann war ich Trainer schon, und dann war beim Essen und dann habe ich zu ihm gesagt, Rafa, wir haben einmal an der Akademie trainiert, weil irgendwie das Trainingsgelände gesperrt war bei uns. Und da haben wir diese Übung gemacht. Dann habe ich ihm die Übung aufgezeichnet. Und dann sagt er, kann ich mich nicht erinnern. Dann sage ich, na, diese Übung, weißt du, die durften nur so weit verschieben und so. Also wir haben gespielt 6-4 gegen die Viererkette. Und das war mit Verschieben. Da hat er die, hat er zwei große Tore gehabt, hat die, das Spielfeld in Hälften eingeteilt und so. Und das war für mich eine Wahnsinnsübung. Ja, als Spieler oder älterer Spieler, weil du sagst, ab und zu sagst, ja, macht das überhaupt Sinn, aber da, habe ich gesagt, nee, sagt er, ich kann mich nicht erinnern. Sag ich, wie, du kannst dich nicht erinnern? Dann sagt er, Didi, du musst eins wissen. Dann sagt er, es geht nicht um die Übung, es geht um die Idee. Dann sage ich, okay. Das hat mir gezeigt, dass der zu Hause sitzt, der sieht, was die Mannschaft braucht, dass er vielleicht die Viererkette nicht weit genug verschiebt. Dann bastelt der zu Hause eine Übung, die er dann am nächsten Tag oder die nächste Woche macht, wo ich dann als Spieler, der schon 10 Jahre dabei war, sagt, wow, das war geil. Ja. Und das hat mir, und ich habe auch über Spiel nachgedacht. Aber ich wäre nie darauf gekommen, so eine Übung zu basteln. Die Gabe habe ich nicht. Und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, weil wenn ich was mache, dann will ich versuchen, dort der Beste zu sein. Und jetzt war natürlich er, die Latte war sehr hoch, der war da bei Inter Mailand Trainer und bei Real Madrid war ein herausragender Trainer. Und habe jetzt nicht den Anspruch zu sagen, ich muss jetzt besser werden wie der. Nur wenn ich das mache, will ich die Chance haben, annähernd dahin zu kommen. Und vielleicht mit ein bisschen Glück oder wenn es mal einen richtigen Spieler holst, drüber zu kommen. Und ich wusste einfach, dass seine Denke und sein Mindset und wie er über Spiel denkt, komplett anders war als das, was ich konnte. Und da bin ich dann auch von dem Essen weggefahren und habe gedacht, pff, das ist ein anderes Level. Und dass ich dort mit Lesen, mit Dingen, weil viel ist ja auch Intuition oder Talent. Das ist ja wie in jedem Job. Jeder hat ein Talent. Du musst nur schauen oder finden, was es ist. Und er war ja ein mittelmäßiger Spieler. Der war in der Jugend bei Real Madrid, hat dann früh aufgehört, weil er nicht gut genug war. Nur der hatte halt die Gabe, zu erkennen, was eine Mannschaft braucht und eine Übung zu machen. Weil wenn du eine Übung machst bei einer Profimannschaft und die funktioniert nicht, dann sagen die Jungs, was macht ihr? Ihr bereitet Training vor 6 Stunden am Vortag und macht jetzt eine Übung, die nicht funktioniert. Und wenn du nochmal Übung machst, die nicht funktioniert, dann bist du mehr oder weniger erledigt bei den Jungs. Dann sagen die, der hat ja keine Ahnung. Was macht denn der Alte wieder für Übung? Der hat ja keine Ahnung. Das heißt, da muss man ganz vorsichtig sein. Und der hat eine Übung, der denkt drüber und schreibt die auf. Und diese Gabe, und das wurde mir dort bewusst, dass das ein komplett anderes Niveau ist zu dem, was ich habe, um dorthin zu kommen, ist unmöglich. Und deswegen war für mich von dem Punkt oder von dem Tag an klar, dass dieses Trainergeschäft für andere ist und nicht für mich.
Auch eine ungeschönte Wahrheit. Ich frage mich so ein bisschen, wenn man eine Karriere hat wie du, Bayern München, Liverpool, Champions League Finale mit einem gebrochenen Fuß das Ding reingehauen und dann wirst du irgendwie als Trainer in der 5. Liga entlassen. Ist das nicht irgendwie so, dass du sagst so, what? Was wollt ihr mir hier erklären, was ich falsch mache? Wisst ihr eigentlich, was ich gespielt habe? Wisst ihr ja nicht, was ich gewonnen habe?
Die Spieler waren schuld, nicht ich. Weil wir haben zu wenig Spiele gewonnen und also um Gottes Willen, da geht es um Ergebnisse und dann, wenn das nicht funktioniert, dann müssen die da Entscheidungen treffen und das ist so. Und also falsche Eitelkeit ist mir fremd. Also wenn ich eitel gewesen wäre, dann wäre ich da wahrscheinlich gar nicht hingegangen. Aber wie gesagt, das war eine Lernzeit, eine Lernphase und ich habe dann halt schnell gemerkt, dass ich das nicht habe. Und dann war für mich klar, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, da hochzukommen oder ja, gewisse Höhen zu erreichen, dann ist es nichts für mich.
Und wie hast du es dann geschafft, dich wieder neu zu entdecken und für dich etwas zu entdecken, was du ja vorher gar nicht gemacht hast, dass du dann entschieden hast, okay, da ist eine Businessmöglichkeit im Fernsehen. Du hast angefangen als Fußballexperte bei BBC. Witzigerweise, du hast ja gar nicht in Deutschland angefangen, sondern die Engländer haben dich eigentlich entdeckt, dass du da angefangen hast und dann bist du erst nach Deutschland gekommen, hier zu Sky. Wann war für dich klar, dass das nicht nur nett ist, dass ich hin und wieder mal ein Quote gebe nach dem Fußballspiel, sondern dass es auch eben ein richtiges Business ist, da als Experte aufzutreten?
Ja, also ich habe ein, zwei Sachen für die BBC gemacht, war dann in Irland auch seit 2010 bei der Weltmeisterschaft dabei und habe dort auch viel gelernt, was das Broadcasten anbetrifft und habe dann mal ein, zwei Spiele, 12, 13 bei Sky gemacht, habe da wohl irgendwas gesagt, was ihnen gefallen hat und damals der Uwe König und der Burkhard Weber, die in der Verantwortung waren, sind dann nach Liverpool gekommen und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Bundesliga da zu begleiten. Und du musst halt schauen, also es gibt ja heute viele, die in Startups investieren und schauen, was sie machen wollen. Ich habe gesagt, ich will jetzt erstmal mich auf den Fußball konzentrieren, bis das zu Ende ist. Und da muss ich schauen, was mir Spaß macht. Ja. Und wie gesagt, ich habe das probiert und dann kam, wie gesagt, die Möglichkeit bei Sky und dann hat sich das entwickelt. Ich wusste natürlich nicht, wo das hingeht. Ja, vielleicht mache ich das 2 Jahre, vielleicht mache ich das 5, jetzt sind es, glaube ich, 10 Jahre oder noch etwas länger. Und das konnte man natürlich nicht vorhersehen. Und deswegen bin ich natürlich froh, dass ich damals die Chance bekommen habe. Aber jetzt, dass ich jetzt hier sitze, das hat sich natürlich alles über die Jahre entwickelt und ich wusste nicht. Ich habe gesagt, nee, ich mach das gern, weil natürlich ist eine Möglichkeit oder eine Form, dem Fußball verbunden zu bleiben. Und mir macht der Job nach wie vor, also Job ist es eigentlich keiner. Ich würde das nicht als Job bezeichnen. Ich begleite da den Fußball natürlich unheimlich gerne, weil du dem Sport verbunden bleibst. Und es mir weiterhin riesen Spaß macht.
Wie geht der Job? Es wirkt ja so, wenn man den Fernseher einschaltet, dann bist du da. Und ist das so, dass du zum Spieltag kommst, dann setzt du dich ins Studio, ihr guckt zusammen das Spiel und dann sagst du deine ungeschönte Wahrheit und bist der Klartext-Chef der Bundesliga. Ist der Job danach getan, dass du nach Hause gehst, das war's und nächste Woche seht ihr euch wieder? Oder wie funktioniert dieser Job Fußballexperte wirklich?
Ja, du informierst dich natürlich unter der Woche. Heute kannst du über soziale Medien, über Kicker Online, was auch immer, kriegst du natürlich viele Informationen und liest viel. Und du bist natürlich informiert, gerade über die großen Vereine. Wir kriegen einen Sendeablauf, der wird geschickt, da fliege ich mal drüber, aber viel, ich glaube, unseres Programms macht die Spontanität aus. Und ich mache das ja im Wechsel mit der Britta Hoffmann oder Michael Leopold. Und ich will keine und kriege keine Fragen vor Sendungsbeginn. Ja, und die Esther Sedlacek, die jetzt mittlerweile große Karriere macht bei der ARD, die das wunderbar macht. Ich habe das mit der Esther ja auch mal 2, 3 Jahre gemacht. Und die hat mich dann freitags mal angerufen und dann habe ich gesagt, Esther, am nächsten Tag dann vor der Sendung sage ich, Esther, ich will dir nicht zu nahe treten, aber umso weniger ich von dir höre, auf geschäftlicher Ebene, umso besser, weil ich die Fragen nicht weiß. Weil wenn ich die Fragen weiß, dann mache ich mir Gedanken, was ich einbauen will, was ich sagen will, und dann hast du 100 Sachen im Kopf. Und es ist natürlich für den Moderator, ich weiß das zu schätzen, ist es oft nicht immer einfach, weil sie natürlich gerne mal wissen würden, in welche Richtung die Antwort geht, weil dann musst du ja eine Nachfrage stellen. Aber deswegen bin ich froh, dass ich sowohl mit Esther damals, als auch jetzt mit Britta und Leo, absolute Profis da sind, die das auch mitmachen. Ja, das ist auch nicht selbstverständlich. Und wie gesagt, ich weiß keine Frage vor Beginn der Sendung und das will ich auch nicht, weil das muss spontan sein. Das ist nicht gestellt. Was dann daraus wird, was sich entwickelt, das kann man dann samstags immer sehen, aber ich habe da weder was im Kopf noch, also im Kopf habe ich natürlich viel, aber ich schaue dann, was die Frage ist und dann versuche ich da entsprechend zu reagieren, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Spontanität durch nichts zu überbieten oder zu ersetzen ist.
Hast du denn schon eine Frage, was deine Zukunft betrifft? Du hast dich neu erfunden vom Profifußballer zum TV-Experten. Du hast jetzt ein Buch geschrieben, der Spielverderber, kommt jetzt auf den Markt, wird wahrscheinlich ein Bestseller-Autor werden aus dir, weil natürlich jeder versucht, dieses Buch jetzt so schnell wie möglich zu lesen, um zu sehen, über wen hast du wie geurteilt. 45 ungeschminkte Wahrheiten von Deutschlands ehrlichsten Fußball-Experten. Was kommt für dich danach? Du bist TV-Experte, du schreibst jetzt ja dein Buch, vermutlich Bestseller. What's next?
Also ich bin keiner, der zu weit vorausschaut. Habe ich noch nie gemacht. Ich könnte jetzt auch keinen Urlaub buchen für nächsten Sommer. Weil wenn dann nächster Sommer ist, vielleicht will ich da gar nicht mehr hin. Oder vielleicht ist das Wetter schlecht. Also ich bin keiner, der zu weit vorausblickt und schaut. Weil es natürlich in der heutigen Zeit, in unserer schnelllebigen Welt und Zeit, ist es natürlich unheimlich schwer. Also es verändern sich ja Sachen stündlich, täglich, wöchentlich. Der Job, die Aufgabe bei Sky macht mir unheimlich Spaß. Mache ja noch ein, zwei andere Sachen. In Irland begleite ich jetzt für einen staatlichen Sender die Fußball-Weltmeisterschaft. Und da muss man schauen. Da ergeben sich da möglicherweise irgendwann mal Sachen, vielleicht macht es mir irgendwann keinen Spaß mehr, noch ist es so. Ich lasse das alles auf mich zukommen, weil diese irgendwo auch diese Freiheit, einfach zu sagen, so, jetzt mache ich nichts mehr, oder weil das ist natürlich, wenn du dann andere Sachen machst, das ist natürlich dann auch immer Verantwortung. Die Verantwortung, mit der kann ich gut leben, das macht mir riesen Spaß. Und da muss man einfach schauen, was kommt. Es ergeben sich immer Möglichkeiten. Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Aber wie gesagt, im Moment bin ich sehr happy dort. Es macht mir großen Spaß. Und was kommt, werden wir sehen.
Was motiviert dich, wenn du morgens aufstehst bei dir in München und in diesem Tag schaust, in diese Welt schaust? Was treibt dich heute an?
Was mich antreibt? Die Lust zu leben, die Lust am Leben. Zu sehen, was passiert. Was gibt's für Entwicklungen? Ich interessiere mich für Politik, Sport natürlich. Es passieren ja täglich Sachen, die Neugier auch, ja. Sachen, neue Länder kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen. Und dann natürlich auch zu sehen. Es ist ja heute so eine, früher gab's die Zeitung, da musstest du warten 24 Stunden, bis du weißt, was gestern passiert ist. Heute, hast du alle 15, ist natürlich auch eine Gefahr, dass man da abgelenkt wird und den Blick aufs Wesentliche verliert. Aber heute ist das ja so schnelllebig. Das heißt, es passiert da stündlich, gibt's neue Meldungen, passiert auch im Sport. Und einfach die Neugier und, ja, auf das, was kommt.
Lass uns zum Abschluss bitte noch einmal zurückschauen auf das, was war und was dein großes Life-Learning ist und was wir aus der Tomorrow-Community vor allem von dir lernen können. Du bist jetzt 52 Jahre. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben gemacht hast, erreicht hast, bei München, Liverpool, Man City, Pokale gewonnen, neue Länder entdeckt, Nationalmannschaft, 59 Spiele und jetzt diese Positionierung als Klartext-Chef des Fußballs, die Stimme, vor der der Fußball zittert. Wenn du zurückschaust auf dieses Leben, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Also das Erste, was die Leute fragen ja immer, was würdest du anders machen? Oder was ist, ja. Oder stell mal vor, du wärst Nummer 20. Was ja die Frage irgendwo implementiert. Und ich sage immer, wenn du mir jetzt anbietest, dass ich Nummer 20 sein kann, dann würde ich dankend ablehnen, weil alles, was war, hätte nicht schöner und besser sein können. Ja, also was den Sport anbetrifft, ich habe mit wunderbaren, tollen Spielern zusammengespielt, habe ein, zwei Titel gewonnen. Es war relativ erfolgreich, wobei Erfolg immer relativ ist, aber es war erfolgreich. Und hatte großes Glück mit den Vereinen, für die ich spielen durfte, und auch den Mitspielern. Ja, und natürlich sind ein, zwei Spiele dabei, ganz vorne das WM-Finale 2002, das ich gerne gewonnen hätte. Nur das ist der Sport. Im Sport kann es nur einen Sieger geben, Winner takes it all. Und deswegen würde ich, wie gesagt, wenn ich Nummer 20 sein könnte, dankend ablehnen, weil es hätte oder es könnte nicht besser sein, wie das, was war. Und das andere, wir haben ja vorhin gesprochen über die Meinung oder die Meinung, die sich einige oder viele nicht sagen trauen. Du musst halt mit Kritik, musst du lernen umzugehen. Das wird dir nicht immer schmecken, aber es ist so. Ja. Und ich sage immer, Kritik ist ja irgendwo was Positives, weil wenn du einen Fehler machst oder wenn ein Spieler einen Fehler macht und ich weiß oder ich denke, er kann es nicht besser, dann werde ich ihn kritisieren. Das heißt, wenn ich einen Spieler kritisiere für etwas, für ein Fehlverhalten oder was er macht, dann implementiert das, dass er es besser kann. Der Frank Schmidt von Heidenheim hat jetzt letzte Woche gesagt, ich habe den Jungs gesagt, er hat den Spielern gesagt, solange ich euch kritisiere, seid ihr mir es wert. Wenn ich nicht mehr kritisiere, ist der Zug abgefahren. Ja, und das gehört dazu. Das heißt, Kritik ist auch eine Form der Anerkennung, was viele nicht so sehen, aber es ist so. Und wenn man das runterbrechen kann, was die Meinung anbetrifft, würde ich sagen, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Wow. Was für ein Schlusswort, Didi. Vielen, vielen Dank für die ungeschönte Wahrheit. Dein Buch heißt Der Spielverderber, aber hier bei Tomorrow warst du das Gegenteil davon, alles andere als ein Spielverderber. Und ich muss sagen, ich nehme viel mit, auch nochmal gerade so aus der heutigen Zeit, in dieser Zeit der Gleichmacherei, den Mut zu haben, wie du, einfach eine andere Position zu beziehen und das auch auszuhalten, auch Kritik auszuhalten und vielleicht für alle aus der Tomorrow Community es auch als Wertschätzung zu sehen, wenn man kritisiert wird, dass man es wert ist, kritisiert zu werden. Das ist ja auch eine interessante Perspektive auf Kritik, dass man nicht sofort eingeschnappt ist, eingeschüchtert ist und sagt, hey, wow, da bin ich es offenbar jemandem wert, dass er mich kritisiert. Also danke für die Learnings, Didi. Toll, dass du heute hier warst. Alles Liebe für dich, für deine Family und für alle Fußballer da draußen. Keine Angst haben vor Didi. Und hier holt euch das Buch Der Spielverderber ab jetzt im Handel. Vielen Dank hier an die Cooper City Garage in München, dass wir hier produzieren konnten. Vielen Dank an Maxi, der die Videos immer macht. Und bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu dem Doppel-Podcast hier mit Didi sagt, ob ihr seiner Meinung seid und was ihr rausgezogen habt als Learning für euer Leben. Gleich als DM und abonniert den Channel, weil nur so können wir hier jede Woche so krasse Gäste präsentieren wie Didi Hamann. Wir sehen uns am Sonntag wieder um 18 Uhr bei YouTube. Viel Spaß. Der Tomorrow Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Raval. Alle Informationen jetzt auf cupra.de. Der Tomorrow Podcast ist eine Produktion der Tomorrow Production. Executive Producer ist Lukas Weidauer. Head of Video and Production ist Maxi Steiner. Und Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, das ist sowieso die beste der Welt. Das seid ihr, die Tomorrow Community. Wir sehen uns jeden Sonntag ab 18 Uhr auf YouTube und montags auf Apple, Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet.